Web3 gleich Bitcoin, Kryptowährungen oder NFTs? Newsmeldungen um Kryptomillionäre, Spekulationen, aber auch hohe Verluste lenken von der zugrunde liegenden Technologie ab, die Blockchain, die das Potenzial hat, alle Industrien zu revolutionieren. Wie die Blockchain Unternehmen effektiver, effizienter und sicherer macht und welche praktischen Anwendungsfälle es in den verschiedenen Branchen gibt, bespreche ich heute im virtuellen Studio mit Maike Krautscheid, CEO und Gründerin von BlockX Space. Mein Name ist Ben Hamanus und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Maike, schön, dass du hier bist.
Hi Ben, schöne Grüße aus Köln gerade.
Gerade in Köln, ich weiß, wir kommen darauf auch später nochmal zu sprechen. Du bist ja ganz gut auf der Welt unterwegs und ich bin echt froh, dich hier in Köln gerade erwischen zu können, sodass wir den Podcast aufnehmen können. Ja, und eine Sache, die mich immer sehr, sehr interessiert bei meinen Podcast-Gästen ist, wie man eigentlich in diesen Space gekommen ist. Also bevor wir uns jetzt der Revolution durch die Blockchain widmen, wann und wie bist du mit Web3-Technologien in Kontakt gekommen und was war dein Web3-Aha-Moment, so nenne ich ihn gern?
Gute Frage, auf jeden Fall. Wie fing das überhaupt an? Aber ich möchte auch dazu sagen, dass ich mich auch ganz freue, überhaupt mit jemandem auf Deutsch so einen Podcast zu gestalten, weil meine bisherigen Podcasts waren tatsächlich immer auf Englisch und die globale Community, da bin ich tatsächlich viel besser vernetzt und viel mehr unterwegs und deshalb freue ich mich, ja, endlich mal mit einem Deutschen zu sprechen über Blockchain-Technologie.
Ich habe gesehen, dass du, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und auch nach Podcasts geschaut und habe dann auch festgestellt, dass du wirklich nur in Podcasts bist, die gar keine deutschen Podcasts sind. Und ich habe mit vielen aus der Industrie schon gesprochen oder Podcast-Industrie, wo ich gesehen habe, dass sie natürlich in anderen deutschen Podcasts auch schon waren. Bei dir war das dann wirklich ganz anders. Deswegen wird es auch spannend, nachher nochmal drauf einzugehen, welche Eindrücke du so aus der Blockchain-Szene im Ausland hast. Aber jetzt brauche ich deinen Web3-Aha-Moment.
Ja, also vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Startup-Events zu besuchen. Und bei einem dieser Startup-Events hier in Köln erzählt mir jemand von der Blockchain-Technologie und Bitcoin und Use Cases. Und bis dato war Bitcoin und Blockchain oder eher Bitcoin vor allen Dingen eine Technologie, die dazu dient, um irgendwelche dunklen Geschäfte abzuwickeln, Drogen, Waffengeschäfte, sonstige Darknet-Sachen. Und mir war gar nicht klar, was diese Technologie zu bieten hat. Und durch diese Person, sie erzählte mir zum Beispiel, dass man einen Betrag, Geldbetrag, sei es 1 Cent, um die Welt senden kann, innerhalb einer Sekunde für einen Bruchteil eines Cents an Kosten. Und zu der Zeit war es so, dass mein Bruder in den USA war und mich bat, ihm Geld zuzusenden, weil seine Kreditkarte irgendwie gesperrt wurde. Und das Senden des Gelds hat irgendwie 4 Tage gedauert und es kostete ein paar Prozent des gesendeten Betrags, also was war ziemlich teuer war. Mhm. Und dann war das natürlich mindblowing, wo ich wusste, ey, ein Bruchteil eines Cents und es ist sofort da wie eine E-Mail. Das ist, wieso redet hier nicht jeder in Deutschland gerade über dieses Thema? Und ich weiß auch, was das für Auswirkungen auf Leute hat, die keinen Zugang zu einem Bankensystem haben. Das ist ein Problem für, also damals waren es irgendwie eine Milliarde Menschen, die von der Exklusion des Bankensystems betroffen waren. Jetzt sind es mittlerweile 1,7 Milliarden Menschen, die darunter leiden. Und Blockchain kann das lösen. Und dann bin ich tatsächlich durch diesen Enlightenment, diesen Erleuchtungsmoment, bin ich in die Technologie eingetaucht und habe mich mit allen möglichen Technologien in dem Bereich beschäftigt. Und es gibt ja zigtausende mittlerweile. Und was für Use Cases verfolgen diese? Und das war für mich tatsächlich der Fokus. Und es gibt leider nicht so den Ort, wo man sagt, okay, da kann man das jetzt studieren, sondern es gibt verschiedene Orte, wo man sich einfach informieren kann über die Technologie, über die Use Cases und es passiert tatsächlich ganz viel über Community, ganz viel über Twitter. Die weltweite Blockchain-Community vor ein paar Jahren war auch ja relativ klein, es ist immer noch klein, natürlich größer als vor ein paar Jahren, aber durch Twitter vor allen Dingen, war diese weltweite Vernetzung relativ einfach. Sich dann in der Szene einen Namen zu machen, da dann mit diesen verschiedenen CEOs sich zu connecten und dann auf Events zu gehen. Und dann war das gleich wie eine Familie. Und für mich war ganz klar, ich möchte das machen, ich möchte in diesen Bereich reingehen, aber ich hatte halt nicht ein Team. Bis dato war ich mit der Musik beschäftigt, also ich habe als Vollzeitmusikerin gearbeitet, hatte halt Blockchain für mich entdeckt als meine zweite Leidenschaft. Und Anfang 2020 war es so, dass ich auf dem Cryptocurrency Day hier in Köln war. Da waren so all diese ganz großen Unternehmen. Und dann wurden ein paar Experten aus dem Blockchain-Bereich eingeladen. Und diese Experten konnten tatsächlich nicht, also einige Fragen des Publikums nicht beantworten. Und für mich war das so, ja, Moment mal. Und ich habe aufgezeigt und konnte diese Fragen halt so aus dem FF einfach beantworten. Und für mich war klar, also die Unternehmen kamen dann auf mich zu, ja, Frau Krautert, können Sie sich vorstellen, bei uns im Unternehmen einen Workshop zu machen? Und das war dann so Risiko und Different. Das ist das Unternehmen, was zum Beispiel diese Euro-Geldscheine und so weiter herstellt. Oh, wow. Die Sicherheitskonzepte, also richtig großes Unternehmen beispielsweise und andere Unternehmen. Und ich konnte dann halt nur meine Musiker-Visitenkarte überreichen. Aber für mich war ganz klar, aus meiner Leidenschaft heraus war ich zur Expertin in dem Bereich geworden. Zumindest was Use Cases angeht. Also ich bin jetzt keine Developerin und ich plane auch nicht, eine Developerin zu werden. Aber dafür gibt es ja dann andere Leute. Und dann war es so, dass im März 2020 der Lockdown begann und mein Musikbusiness von 100 auf 0 abstürzte und ich sozusagen gezwungen war, zu schauen, was mache ich jetzt? Also war natürlich erstmal eine verzweifelte Situation. Und ich war dann ja so weltweit sehr, sehr gut vernetzt. Und dann hatte ich das Smart Ledger Team damals gefunden und habe mich weiterentwickelt. Und baue jetzt drei Unternehmen auf in dem Blockchain-Bereich.
Bei Smart Ledger bist du noch investiert oder hältst Anteile, ne?
Ja, nee? Genau.
Du hältst noch Anteile. Genau. Hatte ich, glaube ich, auf LinkedIn gesehen. Eine sehr spannende Geschichte. Ich finde, ein Punkt ganz witzig oder lässt mich schmunzeln ist, wenn dann natürlich sofort ein Unternehmen kommt, das Sicherheitskonzepte für Geldscheine herstellt, dass die hellhörig werden, wenn es um Digital Currencies geht. Also eigentlich deren Produkt in dem Sinne auch ein bisschen überflüssig dann macht, wenn nicht wieder irgendwas Physisches in die Welt getragen wird oder wir den Bitcoin als echten Coin irgendwie plötzlich oder Schein doch noch wieder sehen werden. Aber da werden die natürlich hellhörig. Finde ich interessant, dass sie dann sagen, können Sie bitte mal zu uns kommen und uns vortragen, was uns da erwartet. Werden wir disruptiert und überflüssig? Und ich finde auch einen guten Punkt von dir, und ich glaube, das vergessen wir oft in Deutschland, ist, wenn wir über Digital Currencies nachdenken oder Kryptowährungen oder alternative Zahlungsmittel, dass wir in Deutschland ganz gut mit unserem Geld in unserem Land zurechtkommen. Aber wie du schon sagst, dann kommt so ein Use Case wie, ich will mein Geld ins Ausland schicken und ich habe es immer gehasst. Also wenn es diesen Use Case gab, dass jetzt Zahlungen zwischen verschiedenen Ländern stattfinden, jetzt im Euroraum geht's ja, aber dann ins Ausland und dann dauert das Tage oder man super hohe Gebühren, früher auch durch Wechselgebühren hatte. Heute geht es ja einfacher mit den Kreditkarten, wo man irgendwie im Ausland zahlt und fast eh nichts mehr, also gerade im Ausland eher mit der Karte zahlt als hier in Deutschland. Ich in Berlin habe da den großen Pain, da geht man ins Restaurant und man kann ganz oft nicht mit Karte zahlen. Das ist dann noch ein bisschen anders, aber ja, du hast den Blick da global drauf und weißt, dass der Schmerz oder die Lösungen, die Blockchain bringen kann, für manche Leute vielleicht noch sogar noch wichtiger erstmal auch sein kann in einem kleinen Rahmen als private Person, die gar keinen Zugang dazu hat, an Zahlungsverkehr teilzunehmen, als wir es manchmal vielleicht in Deutschland oder uns dessen bewusst sind, was das für life-changing Technologien sein können für manche Menschen. Willst du nochmal ganz kurz für alle Einsteiger erklären, was wirklich das Prinzip einer Blockchain ist, bevor wir weitermachen, damit wir alle so ein bisschen mitnehmen können?
Auf jeden Fall, gerne. Also eine Blockchain, man kann es als ein dezentrales Register beschreiben. Ein Netzwerk, über das man Werte und Daten sichern und transferieren kann. Nicht so wie in einer Cloud, weil man hat sozusagen verschiedene Parteien, die in diesem Netzwerk agieren und alle gleichzeitig immer das Register updaten. Und keine einzelne Person, keine einzelne Partei kann sozusagen entscheiden, ja, jetzt machen wir das so und so. Sondern das wird sozusagen durch einen bestimmten Algorithmus ja über das ganze Netzwerk entschieden. Es gibt da verschiedene Algorithmen, die dann sagen, okay, so können wir dieses dezentrale Netzwerk ehrlich halten. Was zum Beispiel ein nicht dezentrales Netzwerk wäre, ist zum Beispiel das Bankensystem, wo ich dann immer, wenn ich eine Überweisung mache von mir zu dir, zu deiner Bank, dann muss ich quasi erstmal meine Bank bitten, bitte Bank, darf ich an mein Geld, darf ich dieses Geld versenden? Und dann die Bank als zentrale Partei und ja auch vertrauenswürdige, mehr oder weniger Partei, entscheiden dann darüber, ja, so kann es gemacht werden. Mit dem Blockchain-System ist das halt anders. Da wird sozusagen gecheckt, oh, das Geld, was jetzt gerade versendet werden soll, wurde das schon mal ausgegeben? Ah, es wurde nicht ausgegeben, ist kein Double Spend. Und so kann es dann passieren. Das ist also eine validierte Transaktion, die dann stattfindet. Dann, was dann passiert, ist, dass diese Transaktion gezeitstempelt wird. Man weiß ganz genau, dann und dann ist diese Transaktion passiert. Dann ist es von dort nach dort. Also man kann es dann ganz rückverfolgen. Und diese Transaktion wird dann in einen Block von Daten verpackt und alle 10 Minuten auf diesem Blockchain-Register notiert. Und was halt auch ganz besonders ist, warum das ja Blockchain heißt, also jeder Block, der alle 10 Minuten passiert, ist mit einem, ich sag mal, Fingerabdruck versehen von allen vorherigen Blocks, die passiert sind. Man kann also nicht einfach rückwärts gehen und dort sich einen Block rausnehmen und dort irgendeine Datei verändern. Da müsste man ganz, ganz viel Arbeit reinstecken. Das ganze Netzwerk müsste zustimmen, ja, wir gehen jetzt mal die ganzen Blöcke zurück, Stück für Stück. Und um dann dort hinten eine Datei zu verändern oder eine letztendlich was zu machen, was aber nicht passiert. Das ist sozusagen recht unwahrscheinlich, dass dann dass man lange die Power, die Macht des Netzwerks für sich gewinnen kann, um dann etwas letztendlich zu manipulieren. Das heißt, wir haben ein Netzwerk, was dazu dient, dass Sachen nicht manipuliert werden können oder zumindest sollten, außer man hat ganz, ganz viel Geld zur Verfügung. Aber letztendlich wird es alles sehr unwahrscheinlich gestaltet. Man kann die Sachen rückverfolgen durch diese Blockchain, die Verkettung der Dateien und oder der Daten. Und wie gesagt, man kann sozusagen feststellen, sind Daten, wurden die zum Beispiel manipuliert? Zum Beispiel, man kann auch einen Vertrag, also wenn Leute über die Blockchain reden, ist das meistens über Geld, ja, weil sie an Bitcoin denken. Aber ich sage, es ist ein dezentralisiertes Datenregister, in Daten tatsächlich. Und ich finde, das wird auch in der Zukunft ein viel größerer Use Case werden als nur Werte. Zum Beispiel, ich kann einen Vertrag kryptografisch sozusagen verdauen lassen, sozusagen, dass ich dann diesen Fingerabdruck von meinem Vertrag bekomme. Wenn da auch nur ein Punkt anders gemacht wird in diesem Vertrag, dann passt dieser Fingerabdruck nicht mehr. Und das kann ich halt auch mit der Blockchain dann herausfinden. Aber letztendlich, um das Ganze abzurunden, sozusagen, wir, die Endnutzer, sollen sich gar nicht damit beschäftigen müssen. Sondern das Ziel ist eigentlich, dass es ganz intuitiv gestaltet wird, so wie das Versenden einer E-Mail. Dass ich am Ende nur noch klicke, Send. Und ja, und es kommt dann magischerweise auf deiner Seite an. Aber ich weiß gar nicht, wie dieses Protokoll dahinter funktioniert, sondern ich sende und dann ist es da und ich bin glücklich. Und so soll es auch in der Zukunft mit der Blockchain sein. Ich möchte etwas versenden. Ich gebe da den Namen Ben ein und dann ist es plötzlich da. Oder ich kann eine Datei hier hochladen und dann wird es gecheckt. Oder in ein NFT verpackt. Non-Fungible Token, ein einmaliges digitales Dokument und so weiter. Also es wird in der Zukunft ganz intuitiv werden. Man braucht dann, das Gehirn braucht dann nicht zu explodieren.
Das ging mir auf jeden Fall in meinem Leben schon oft so, dass ich in den letzten 5, 6 Jahren das Gefühl hatte, ich drehe durch. Also gerade, wenn man was Neues manchmal probiert und auch dabei so viel Angst hat, was falsch zu machen, weil die Tokens sonst irgendwie an der falschen Adresse landen und man es nicht zurückholen kann, weil dann die dritte Partei fehlt, die einem hilft, so wie eben im Bankensystem. Das natürlich auch ein Vorteil bisher ist, dass natürlich jemand, ein Kundenservice existiert oder jemand da ist, der sagt, oh, Sie haben das auf ein falsches Konto geschickt, wir holen das Geld zurück. Das geht dann hier natürlich oftmals nicht. Ich hatte auch schon Angst oder habe auch schon mal was auf eine falsche Chain geschickt. Das ist mir auch schon passiert, habe dann aber auch über Googlen und YouTube rausgefunden, wie ich das von der Chain wieder zurückhole. Aber das ist wirklich, dafür muss man wirklich technisch versiert sein und dann auch diese YouTube-Anleitungen zu verstehen. Und das ist wirklich komplex. Man hat viel Angst, man kann viel falsch machen, macht es dann vielleicht lieber gar nicht. Und ich sag oder stimme dir zu, es muss so einfach sein wie PayPal zu benutzen. Ansonsten ist es zu komplex und es wird auch keine Traktion dann geben im Massenmarkt. Es bleibt dann bei den Pionieren und bei den technisch Versierten oder bei den Leuten, die sich wirklich sehr dafür interessieren. Jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz dein Unternehmen BlockXSpace. Ich hoffe, dass ich das überhaupt genau so ausspreche, wie du es dir wünschst.
Ja, ich würde BlockXSpace sagen, aber eigentlich sagen alle BlockXSpace. Also ich akzeptiere es einfach so.
Also für alle, die zuhören, es ist, wird Block, dann ein großes X und dann nochmal klein Space geschrieben. Ich kann weiterhin jetzt einfach BlockXSpace sagen, aber ja. Ihr wisst, es wird BlockXSpace geschrieben und natürlich gibt es den Link auch in den Shownotes. Welches Problem löst du mit deinem Unternehmen? Oder nenne vielleicht, wenn es zu viele Use Cases sind, vielleicht ein paar Beispiele, an was ihr arbeitet.
Also im Allgemeinen bieten wir halt Consulting an, also Beratung für Unternehmen, die einfach auch wissen wollen, was kann ich mit der Blockchain-Technologie machen? Wie kann ich mein Unternehmen damit sicherer, effizienter, effektiver gestalten? Da setzen wir einfach an, dass wir da helfen können und auch agnostische Beratung anbieten. Nicht nur sagen, okay, das ist jetzt die Technologie und da können wir jetzt was mitmachen, sondern wirklich beraten können, was sind die verschiedenen Technologien, was haben die Vor- und Nachteile und dann auch analysieren, okay, wie können wir, wie gesagt, das Unternehmen effektiver, sicherer gestalten und dann halt auch Systeme entwickeln oder auf Systeme zurückgreifen, die in dem Blockchain-Bereich schon existieren, diese customizen, also maßschneidern und das implementieren. Also das ist BlockXSpace. Ich baue eigentlich auch zwei weitere Unternehmen mit meinem amerikanischen Businesspartner auf und die halt aber miteinander verschaltet sind. Also okay. Klingt jetzt erstmal viel, drei Unternehmen, warum? Aber zum Beispiel Transaction Hub hantiert und vereinfacht diese Transaktionen, die dann über die Blockchain stattfinden. Viele wissen nicht, wie man eine Blockchain skalieren kann. Wir haben halt herausgefunden, dass Daten speziell angeordnet werden müssen und vereinfachen das für sozusagen den Endkonsumenten, wie man überhaupt eine Blockchain-Transaktion macht und bieten eine hochskalierte Lösung für auch Blockchain-Provider oder Blockchain-Service-Provider an. Und das heißt, BlockXSpace und Transaction Hub sind so miteinander verschaltet, dass die sich halt gegenseitig helfen können diesbezüglich. Und Essengi, eine No-Code-Plattform, wo man Apps für Google Play und App Store generieren kann. Im Moment ist es noch nicht mit der Blockchain verbunden, aber da wird dann auch wieder Transaction Hub helfen und auch BlockXSpace mit den Use Cases helfen, welche zu liefern. Und dann kann man ganz einfach sozusagen die Blockchain-Anwendungen, die man entwickelt hat, auf eine App übertragen. Mhm.
Ich habe mehrere Fragen. Ich hoffe, ich kriege sie alle nochmal gut zusammen. Das eine ist, nutzt ihr bestehende Blockchains oder ruft ihr Blockchains ins Leben für dann den Kunden?
Nee, also im Moment benutzen wir Blockchains, die schon existieren. Mhm. Wir planen aber, ein eigenes Protokoll zu entwickeln, weil wir festgestellt haben, etwas ist auch nicht auf dem, es besteht noch nicht eine Blockchain, wo wir sagen, die wirklich verlässlich Daten über die nächsten 50 Jahre sichern kann.
Okay.
Also alle sagen, okay, wenn man einmal Daten auf die Blockchain macht, dann sind die für immer da.
Ja.
Aber eigentlich ist das nicht ökonomisch, sag mal, feasible.
Okay, nicht machbar?
Nicht machbar, ja, oder es, was heißt feasible? Ich bin so im Englischen. ökonomisch tragbar.
Ja.
Und da muss ein anderes Konzept sozusagen her, was wir auf den Markt bringen möchten mit einer neuen Blockchain.
Okay, du hast auch kurz Skalierung erwähnt, vielleicht für alle, die zuhören. Es kommt ja immer wieder vor, dass Blockchains Skalierungsprobleme haben. Du hast erwähnt, dass es toll ist, wenn innerhalb von einer halben Sekunde eine Transaktion ankommt. Das ist aber auch nicht immer so und auch nicht mit jeder Blockchain so. Und gerade mit Ethereum auch, es gab ein Upgrade und das hat ja auch großen Wirbel erzeugt, hat überwiegend aber auch einfach in meinen Augen, das Beste an dem Upgrade war eigentlich der umweltfreundlichere Charakter im Hintergrund, aber für den Endnutzer sind eigentlich viele Probleme bestehen geblieben. Also viele hatten sich, glaube ich, auch erwartet, dass dadurch ein neuer Krypto-Push kommt, sodass viele Sachen wieder hochgehen, aber Transaktionsgebühren sind nach wie vor die gleichen geblieben. Das heißt, wenn die Blockchain voll ist und viele Transaktionen stattfinden, für alle, die vielleicht sich noch nicht so gut auskennen und hier zuhören, dann hat man plötzlich mehrere Euro an Transaktionsgebühren. Und das ist auch unabhängig davon jetzt, wie viel ich gerade verschicken will. Und auch so, selbst wenn ich irgendwas für 10 Dollar irgendwie verkaufe oder schicke, oder dann sind trotzdem, können trotzdem 2-3 Euro oder vielleicht auch 7 Euro Transaktionsgebühren anfallen, je nachdem, wie viel Traffic gerade über die Blockchain läuft und verarbeitet werden muss. Das ist zum Beispiel dann eigentlich undenkbar, dass sowas funktioniert, wenn das jetzt 1 Milliarde Menschen benutzen möchte.
Genau, also letztendlich, wie gesagt, es gibt viele tausende verschiedene Blockchain-Technologien, die haben verschiedene Metriken und ein paar Metriken, die halt wichtig sind, worauf man halt schauen sollte, ist halt diese Skalierbarkeit. Was kosten die Transaktionskosten? Also Skalierbarkeit heißt, wie viele Transaktionen kann ich innerhalb von 24 Stunden durch dieses Netzwerk übertragen?
Mhm.
Bei Ethereum ist das zum Beispiel 1,7 Millionen Maximum, so als Peak.
Ja.
Und wenn man sich halt das so vorstellt, das kann ja schon ein Use Case sein, dass das diese 1,7 Millionen die Blockchain füllt. Es reicht also leider nicht aus, Ethereum für irgendwas zu benutzen letztendlich. Also 1,7 Millionen ist einfach zu wenig. Das wird im Bankenwesen wahrscheinlich in Bruchteil einer Sekunde schon verwendet an Transaktionen. Wir brauchen also eine Blockchain, die letztendlich Milliarden von Transaktionen durchführen kann. So eine Blockchain gibt es aber noch nicht. Und man muss sich auch darauf also im Klaren sein, wir sind noch in einer Phase, wo diese Technologie entwickelt wird, wo starke Entwicklungen stattfinden. Und also Skalierbarkeit. Es wird kommen, ich bin mir relativ sicher, aber im Moment ist es halt leider noch nicht der Fall. So, wir haben Blockchains, die vielleicht 100 Millionen Transaktionen innerhalb von 24 Stunden abwickeln können, maximal. Dann das Zweite sind die Transaktionskosten. Zum Beispiel, nochmal als Beispiel Ethereum. Ich weiß jetzt nicht, wie die derzeitigen Transaktionskosten sind, aber vor diesem Wechsel des Algorithmus, Consensus Algorithm, war es so, dass die Transaktionskosten teilweise $800 gekostet haben oder mehr. Also man hat ja $10 versendet und hat dann irgendwie ein paar hundert Dollar für die Transaktion bezahlt, was natürlich.
Das war bei dem, als das Bored Apes Metaverse gestartet ist, da war ja ein Run auf diese Länder, glaube ich, und da war es richtig schlimm. Da waren ja Transaktionen zwar auch in sehr hohen Niveau, also da ging es um mehrere hunderttausend Dollar pro Transaktion, aber trotzdem war die Transaktionsgebühr bei über $1,000 oder $1,500 pro Transaktion. Und das ist ja eigentlich etwas, was Blockchain ändern sollte,
Genau.
Und nicht vierstellige Transaktionsgebühren herbeiführen sollte.
Genau, also für mich ist eine gute Blockchain eine, die auch wo die Transaktionskosten ein Bruchteil eines Cent sind. Das heißt 0,00001 Cent oder sowas in der Art.
Ja.
Um auch es jeden in der Welt zu ermöglichen, eine Blockchain zu benutzen. Wenn man sich vorstellt, in sagen wir, Indien kostet ein Mittagessen 50 Cent, 30 Cent. Und dann kann man nicht für eine Transaktion so viel nehmen, wie viel ein Mittagessen kostet zum Beispiel.
Ja.
Also das ist dann schon zu viel. Sinn.
Ja.
Okay, also Skalierbarkeit, Transaktionskosten, dann spielt natürlich auch der Konsensusalgorithmus eine wichtige Rolle in der Sicherheit des Netzwerks, ob ein Netzwerk dezentral zum Beispiel sein kann. Ich weiß, viele sagen, okay, Proof of Work verwendet so viel Energie und Proof of Stake verwendet ganz viel weniger Energie und ist deshalb besser. So leicht ist es leider nicht zu beurteilen, weil Proof of Work zwar energieintensiv ist, aber je mehr Transaktionen über dieses Proof of Work Netzwerk laufen können, desto weniger ist der Energieaufwand pro Transaktion. Das heißt, je mehr Transaktionen durchgeführt werden, da geht nicht der Energieverbrauch höher sozusagen. Dieses Proof of Work, dieser Algorithmus, bietet eine sehr starke oder viel stärkere Sicherheit für das Netzwerk, dass das Netzwerk ehrlich bleibt. Und wenn zum Beispiel jemand etwas verändern möchte auch in diesem Netzwerk, müsste ganz viel Energie und Geld reinstecken, um da für sich etwas manipulieren zu können. Bei Proof of Stake ist es anders. Da ist nicht kein Wettlauf, keine Competition alle 10 Minuten, die da stattfindet, sondern, na gut, es gibt da verschiedene Systeme, aber so vereinfacht gesagt, man hat verschiedene Knotenpunkte, Validators, Nodes, wo man ein paar Coins staken muss oder sozusagen platziert. Und je mehr und je länger man diese Coins staked, desto mehr Power hat man über das Netzwerk und desto mehr Coins bekommt man, weil man dann sozusagen dann ausgewählt wird für die nächste Validierung zu entscheiden. Und man bekommt dann immer mehr sozusagen. Was passiert ist, dass es ist sozusagen eine Oligarchie. Das heißt, man hat mehr, man hat es länger gespeichert und dann bekommt man auch mehr. Und das heißt, letztendlich wird das Netzwerk immer zentralisierter über die schon die mehr haben. Und das will man auch eigentlich nicht. Also, sondern.
Ja, ein großer Kritikpunkt von
Proof of Stake.
Ja, Proof of Stake. Das halt einfach, wie der Name schon ja einfach sagt, ne, der Anteil, den man hält. Und wenn man den natürlich vergrößert, dann kann es zu so einer Klumpenbildung kommen und dass wenige viel Macht haben. Das ist ja genauso. Ja, wenn so tokenbasierte Abstimmungen sind und ein Token irgendwie einem mehr Stimmrecht gibt und man hat dann irgendwie 5 Millionen Token und der Rest hat irgendwie jeweils 3 Token, dann hat man halt genau. Alleine mehr Power als der Rest. Das ist dann so. Ja.
Ja, und wenn man sich halt und es gibt noch viel weitere Metriken, wo man einfach drauf schauen sollte, vor allen Dingen als Unternehmen, also wenn ich jetzt als Hobby Individuum irgendwie ein Play-to-Earn-Game spiele und mir macht das einfach Spaß und ich gebe da ein paar Euro aus, dann ist das vielleicht nicht so relevant, als wenn ein Unternehmen da wirklich die Existenz vielleicht sogar auf dem Spiel ist. Also ich habe Unternehmen erlebt, die dann in diesen Blockchain-Bereich reingehen wollten und das sagten, ja, die wollen da mitmachen und haben sich leider zum Beispiel dann für eine falsche Technologie entschieden, wie Ethereum zum Beispiel, wo sie dann quasi bankrott gingen an den hohen Transaktionskosten.
Oh wow, okay.
Mhm. Ja, und das sollte man natürlich wissen. Und es ist natürlich dann schade, wenn ein Unternehmen vielleicht sogar falsch beraten wird, wegen der falschen Technologie, dann sollte es natürlich Konsequenzen tragen muss und dann natürlich dementsprechend abgeschreckt wird, weiter in diesen Bereich reinzugehen.
Ja, ist leider ja immer wieder so, wenn neue Technologien aufkommen, dass natürlich auch viele in die Beratung dort reingehen, die dann doch nicht so viel Ahnung haben und einfach ihr Ding durchpushen. Ich finde, Ethereum ist ja die zweitgrößte Kryptowährung oder mit dem zweitgrößten Market Cap, ist auch sehr populär einfach im NFT-Space, aber eigentlich für den Consumer voll unfreundlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, Porsche launcht ja jetzt auch seine NFTs, findet diesen Monat statt. Ich glaube gerade das Whitelisting oder so. Und ja, schönes Projekt, aber es ist halt wieder auf der Ethereum-Chain, wo ich denke, ja, passt wahrscheinlich, weil Ethereum-Chain wird auch viel in Verbindung gebracht mit ganz vielen wertvollen NFT-Kollektionen. Bored Apes läuft da drauf und eigentlich fast alle bekannten NFT-Projekte. Und vielleicht stört das auch die Leute nicht, dass sie dann halt diese Transaktionsgebühren haben, weil es viel Luxury Fashion ist dort, viele, die NFTs, die, um die es dort oft geht, kosten mehrere hunderte Euro, tausende Euro, hunderttausende Euro, dann macht das nicht so einen Unterschied. Aber für den Consumer, der sich da reinfinden muss und plötzlich feststellt, ich soll jetzt 3 Euro zahlen für die Transaktionsgebühren, weil ich, keine Ahnung, Otto hat jetzt ein NFT rausgebracht, die sind dann total verwirrt, warum sie jetzt da so hohe Gebühren zahlen, ist das überhaupt richtig oder werde ich ausgetrickst oder verstehen das dann gar nicht, dass die da gerade 30 Euro Ethereum gekauft haben und 10 sind schon weg für die Transaktion. Ja. Das kann definitiv in der breiten Masse nicht die Zukunft sein. Ich persönlich bin deswegen überwiegend von Polygon begeistert. Ich stecke nicht so tief technisch drin, weiß, dass Polygon auch ein paar Struggles irgendwie hat, die Skalierbarkeit schwieriger machen. Aber was ich momentan sehr viel sehe, ist, dass die meisten Consumer Brands eher Polygon wählen, um draufzusetzen. Ich glaube, dass Starbucks auch da drauf setzt auf Polygon. Das Metaverse von Sandbox ist auf Polygon rübergezogen und zieht die NFTs dort rüber, die Länder, und nutzt ja auch den Matic-Token für Transaktionen. Und da ist man ja wirklich bei 0,001 Euro, also so bei 1 Cent oder sogar noch 1/10 von einem Cent bei den Transaktionsgebühren.
Ach, wo ich dann schon, also die letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war es irgendwie zwischen 50 und 80 Cent oder sogar noch mehr
pro Transaktion. Nee, also wenn ich Transaktionen vornehme, dann sind sie meistens im Bereich unter bei einem Cent oder niedriger. Was wirklich, wo für mich dann das Gefühl aufkommt, ich muss nicht mal nachdenken. Also ich gucke jetzt nicht nach, sind es 0,001 Cent oder 0,1 Cent. Wenn du natürlich sagst, irgendwo kostet Mittagessen 50 Cent, dann ist 1 Cent vielleicht auch schon wieder zu viel als 50stel oder 3 Cent oder 4 Cent. Aber in der Regel ist es niemals im zweistelligen Cent-Bereich gewesen, sondern immer 1 Cent oder vielleicht eher drunter.
Okay, bei Matic.
Also Matic, der Token von Polygon.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja, wollte irgendwas sagen, aber jetzt ist es gerade weg.
Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Ich habe nämlich noch ein anderes Thema und du hast es super schon angeschnitten, dass du nämlich, darf ich sagen, du bist noch Musikerin? Verfolgst du das noch oder ist das schon eher
Also im Moment ist mein voller Fokus auf der Blockchain-Technologie tatsächlich.
Okay, ich wollte es einmal ansprechen, weil ich auch gesehen habe, dass du ja sogar auch ein Album herausgebracht hast. Ich habe auch mal auf deinen YouTube-Kanal geguckt und war natürlich sehr beeindruckt davon, dass du Gitarre, Kontrabass spielen kannst und singen kannst. Du sitzt auch hier gerade vor mir für alle, die nur reinhören, vor einem professionellen Mikrofon, was mich immer sehr freut, wenn ich Gäste habe, die so gut ausgestattet sind. Und mir kam so ein Gedanke, weil wenn du so in der Musik drin bist, ich finde, manchmal kann man sich dann gar nicht davon trennen, auch darüber nachzudenken, gibt es eigentlich gute Web3-Use-Cases für Musik oder für die Musiker oder für die Musikindustrie? Machst du dir da manchmal Gedanken drum, wie man auch vielleicht für Musiker durch Web3 auch als Einkommensquelle das verbessern kann oder wie die Musikbranche mehr profitieren kann?
Auf jeden Fall. Also seitdem ich in der Blockchain-Bereich bin, habe ich auch selbst Systeme genutzt, wie man Content monetarisieren kann, auf eine ganz andere Art und Weise. Also wer zum Beispiel YouTube nutzt, weiß, also wenn man da Geld verdienen möchte, dann braucht man mehr als 1000 Subscriber, muss auch jedes Jahr so und so viel mehr Subscriber generieren und mehr als 4000 Watch-Hours, Und dann verdient man vielleicht ein paar Cent mit so und so viel Views. Okay. Mit der Blockchain-Technologie kann man das wenden, dass man ab dem ersten View einen Mikrozahlungsstrom in das eigene Wallet sofort erhält und nicht darauf warten muss, dass man dann Geld von YouTube claimen kann. Also es betrifft eigentlich nicht nur Musiker, sondern alle Content-Creator, die im Internet sind oder verschiedene Services anbieten. Es gibt dann verschiedene Plattformen, auch im Social-Media-Bereich. Zum Beispiel, angenommen, man hat eine Blockchain-basierte, ein Blockchain-basiertes YouTube. Ich lade da ein Video hoch, vielleicht bezahle ich dafür auch etwas, dass das dann gespeichert wird. Und ab jedem View, es fließt wirklich sofort das Geld. Die Leute können entweder, man kann es vielleicht vorgeben, so und so viel bezahlt man pro Video-View, 1 Cent, 10 Cent. Es wird, vielleicht ist es sowas wie eine Paywall, aber es ist anders sozusagen, als dass man jetzt über das normale Bankensystem geht, sondern man hat einfach ein eigenes Wallet, vielleicht auf dem Smartphone als App. Man klickt dann auf einfach einen Button, Watch Now, und dann wird dieser Cent von meinem Konto, von meinem Wallet abgehoben und sofort zu dem Wallet des Content Creators gesendet. Angenommen, das ist ein Song, wo verschiedene Musiker mit teilgenommen haben. Da gibt es dann eine Technologie, die heißt Smart Contracts, wo dann dieser Cent dann sofort aufgesplittet wird in zum Beispiel die Prozente an die Anteile der Musiker, die an diesem Song dann mitgewirkt haben. Mhm. Und das wird dann sofort automatisiert. Zack, 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 zack. Und bei solchen kleinen Beträgen geht das natürlich nicht mit dem normalen Banksystem, weil eine Transaktion unter einem Dollar ist sozusagen unwirtschaftlich. Mhm. Und mit der Blockchain-Technologie werden halt die ganzen Mittelmänner ausgeschaltet. Und deshalb kann man so eine geringe Centbeträge überweisen, dass sich das rentiert. Und man kann es sogar noch aufsplitten durch diese weitere Technologie. Ja.
Und dann ist es natürlich, wie du vorhin gesagt hast, wichtig, dass man eben unter 0,01 Euro kommt. Also dann ist 1 Cent als Transaktionsgebühren nicht günstig genug. Dann muss man in die nochmal 3 Komma oder 3 Nullstellen dahinter setzen, damit es dann wirtschaftlich ist, damit halt 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent unter 3, 4, 5, 6 Parteien aufgeteilt werden können, weit hinter der Nachkommastelle, es immer noch wirtschaftlich ist, aber eben durch das Wegfallen auch des Mittelsmannes oder der Mittelsfrau dann eben direkt in Echtzeit und über einen Contract geregelt.
Ja, exakt. Ich möchte auch gerne noch einen weiteren Use Case nennen. Zum Beispiel wäre Facebook oder Twitter auch auf der Blockchain, würde das darüber laufen. Angenommen, ich bezahle für einen Beitrag oder einen Post 5 Cent, aber jeder, der dann diesen Post liked, kommentiert oder teilt, davon erhalte ich dann auch sofort Centbeträge. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele tausende Euro ich wohl in den letzten Jahren bei Facebook verdient hätte, um dann in Urlaub zu fahren. Das wäre schon ziemlich nice gewesen. Und wenn man so denkt, okay, es sind nur ein paar Cent, aber das läppert sich halt sozusagen. Und vor allen Dingen für Content Creator, die vorher noch nie was dann direkt durch die Community vielleicht auf diesen Social Media Plattformen verdient haben, ist das vielleicht auch ein größerer Anreiz, Quality-Sachen zu kreieren und dort zu posten und auch das täglich zu machen, weil es sich sofort auszahlt und man nicht dazu gezwungen ist, irgendwelche Affiliates zu Sachen zu machen, sondern durch sich selbst, durch das, was man als Mensch produziert an Daten, dass man damit leben kann. Nicht nur von aus Consumer-Sicht, sondern auch sozusagen über Unternehmen. Was macht Facebook, was macht Twitter und so weiter derzeit? Es werden Daten gesammelt von den Usern und an Unternehmen verkauft. Aber was jetzt an Daten gesammelt wird, was wird jetzt gerade verkauft, ist relativ undurchsichtig. Und das ist auch eines der Ziele von Blockchain oder auch dann das zukünftige Web3, dass sozusagen diese Macht über die Daten wieder an die Erschaffer der Daten zurückgebracht wird. Dass ich sozusagen als Individuum darüber entscheiden kann, will ich jetzt, dass dieses und jenes Unternehmen auf meine Daten zugreifen kann? Ja. Oder ich kann die Power auch wieder zurücknehmen. Ich hatte die Erlaubnis gegeben, jetzt nehme ich sie wieder zurück. Und wenn ich den Zugang zu meinen Daten gebe, dann möchte ich aber auch davon profitieren. Dann soll ich das Ching, Ching, Ching sofort in meine Wallet machen. Und dann bin ich auch d'accord damit, dass dieses Prinzip des Datenzugangs und der Macht über die Daten, das ist zum Beispiel auch einer der Use Cases im Gesundheitssektor. Wenn ich zum Arzt gehe, ich muss immer wieder zum neuen Arzt gehe, muss ich immer wieder erklären, oh, das ist meine Historie, das sind meine Daten. Und ich weiß auch nicht, welche Ärzte immer noch meine Daten haben, obwohl ich da seit 10 Jahren vielleicht nicht mehr war.
Ja.
Das könnte man alles mit so einem quasi ein Token, Access Token organisieren. Aber leider besteht da ja sehr viel. Also lieber gibt man einem Arzt, der keine Ahnung von Cybersecurity hat, die Power über Zehntausende von Patientendaten, als wenn Hacker sozusagen 10.000 Mal jeweils ein Konto sozusagen hacken müssten von der Blockchain, um da Zugang zu erhalten. Ja, das System müsste sich entwickeln sozusagen.
Ja, und deswegen beschäftigt ihr euch ja auch sehr stark mit der Blockchain-Sicherheit, also nicht nur schöne Lösungen zu finden, sondern auch einfach die Sicherheit der Blockchain zu verbessern und sichere Systeme für eure Kunden anzubieten, die auch skalieren können. Du bist viel in Dubai auch unterwegs, habe ich gesehen. Das teilst du auch gerne mal auf LinkedIn und hast auch dort gesagt, dass dort jeden Tag mehrere Web3-Events oder Meetups stattfinden. Und ich zitiere dich mal kurz, da sagst du nämlich, "Glad to see Dubaiers being well prepared for the upcoming evolution." Und da habe ich mich gefragt, ist das so ein Wink in Richtung Deutschland von dir? Hinken wir hier hinterher? Verpassen wir irgendwas, während woanders alle da sitzen und jeden Tag mehrfach am Tag die Möglichkeit haben, diese Education zu bekommen und sich fortzubilden und verstanden haben, was wir hier vielleicht noch nicht richtig in der Breite verstanden haben?
Absolut. Also, na gut. Man muss auch fair dazu sein, dass Dubai ist dafür auch für Events ausgerichtet. Also da findet man wirklich alles rund um die Uhr. Und da die Führer, das klingt für Deutschland ein bisschen komisch. wie sagt man denn?
Nehmen wir einfach das Leadership oder die Leader. Komm, wir weichen aufs Englische aus.
Die Leader des Landes sind halt ganz offen für neue Technologien und die möchten einfach immer ganz vorne an der Front sein, was Entwicklung angeht. Und das organisieren die halt, das pushen die so vorwärts, sagen, okay, jetzt machen wir das. Wir nehmen jetzt die Blockchain-Technologie, wir wollen die Metaverse-City, wir wollen die Smart-City überhaupt, die erste, größte, weiteste haben. Jetzt.
Ja.
Nicht in 20 Jahren. Und als ich zum ersten Mal in Dubai war, im März letzten Jahres, da war ich auch so, ja, umgehauen. Ich habe mich so, also da fehlten nur noch die fliegenden Autos durch die Stadt. Ich hatte mich wirklich so 30 Jahre vorweg katapultiert gefühlt. Die Leute, ja, sind durch diese täglichen Events tatsächlich ja viel weiter gebildet. Wenn ich dann sage, ja, weißt du, was Proof of Work, Proof of Stake und so weiter ist, dann wissen das die meisten, sage ich mal jetzt. Also,
ja.
Und wenn man hier fragt, was ist Bitcoin? Das ist dieses Internetgeld, oder Blockchain haben die meisten noch nicht gehört.
Ja.
Oder in der Regel. Das heißt, hier ist noch ganz, ganz viel zu tun. Politisch gesehen. Also wenn Politiker darüber entscheiden sollen, ob jetzt Proof of Work zum Beispiel abgeschafft werden soll oder nicht, ob wir aber gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist oder was das für Auswirkungen hätte, das zu machen, dann ist das ja auch gefährlich sozusagen für die Zukunft der Technologie. Da bin ich ganz froh darüber, dass du hier was organisierst in Berlin, bald im Februar, 23. Februar in
Richtig.
Berlin. Wie heißt das Event?
Creators of the Metaverse Fest. Genau,
ja.
Also wie der Podcast, nur mit dem Fest hinten dran. Und vielleicht gehen wir auch gleich dahin, kurz drüber zu sprechen, weil du, Maike, bist auch dort, genau, wie du gesagt hast, am 23.02.2023. Das findet in Berlin statt. Es ist im Rahmen der E-Commerce Berlin Expo. Die findet schon seit sehr, sehr vielen Jahren statt. Ich habe da, glaube ich, 2018 zum ersten Mal gesprochen auf der Konferenz. Damals übrigens über Automatisierung und künstliche Intelligenz im Marketing, die uns die Job wegnimmt. Und das Krasse ist wirklich, jetzt in diesem Jahr habe ich gedacht, oh, holy shit.
Ja, shit.
Ich habe gedacht und habe damals gesagt, wenn ihr einen Job habt mit repetitiven Tasks, dann werdet ihr kurzerhand definitiv von der Automatisierung und künstlichen Intelligenz, das sind ja immer, finde ich, auch zwei unterschiedliche Dinge, eingeholt. Aber wie schnell der Kreativbereich Prügel kriegt, hätte ich jetzt in dem Ausmaß nicht gedacht. Ich wusste schon, es gibt viele Tools auch im Kreativbereich, die helfen. Aber damals, 2018, waren sie wirklich so mit mittelmäßigen Ergebnissen. Und jetzt, ich habe Midjourney ausprobiert. Ich habe jetzt GTP noch nicht wirklich richtig gut getestet. Aber oh. Midjourney war auch schon krass, weil ich da NFTs genommen habe, die wirklich zweidimensionale, simple Bilder sind. Und dann hat es mir daraus halt echte Menschen gemacht, also aus meinen Boss Beauties wirklich echte Menschen gezaubert, die so krass aussehen, dass man teilweise nicht den Unterschied sieht, dass das AI-generated ist. Und das hat mich 15 Sekunden gekostet, das Bild hochzuladen und einen Text einzugeben, was ich mir wünsche, so photorealistic, Lens Flare, so und so. Wo ich dann denke, ich brauche dafür kein Designer mehr, der das für mich macht. Und dann sage ich, mach mir daraus 10 Varianten. Und wenn ich mir das vorstelle, jetzt gehen wir zwar ein bisschen off-topic, aber sage, das ins Metaverse, erstelle mir ganz viele Avatare oder erstelle viele computergenerierte Characters, die auch im Spiel rumlaufen, in einem Spiel oder in einem Metaverse, dann fällt auch schon wieder vielleicht der Designer weg, der diese Avatare oder Spielfiguren baut. Und das gilt dann vielleicht für Häuser, Gebäude, Autos, Flugzeuge. Plötzlich wird alles über AI sehr kreativ zusammengefügt. Von daher war meine Keynote, es sei denn, du willst noch was kurz zu diesem Thema hinzufügen, zu AI und
Also ChatGPT ist auf jeden Fall ein Tool, was du ausprobieren musst, wenn es wieder da ist. Im Moment ist es gerade nicht erreichbar, sozusagen, weil so viele verwenden wollen. Aber es ist ist natürlich ein Tool, was man auch entdecken muss, wie man das verwenden kann, weil es ist so vielfältig, was man damit machen kann. Aber es ist unglaublich. Und ich denke nicht, dass es off-topic ist, weil ich glaube, dass diese Technologien alle miteinander verbunden werden können und miteinander verschaltet werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit all diesen Technologien mal zu beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn man Unternehmer selbst ist, dass man weiß, was kommen wird, wie kann man auch als Content Creator oder als Designer diese Tools für sich nutzen, um nicht dann auch selbst vom Bildschirm zu verschwinden.
Ja, ich habe letztens einen interessanten Satz gelesen von Kieran Flanagan, das ist ein VP bei uns bei HubSpot, der gesagt hat, AI wird nicht deinen Job wegnehmen, aber jemand, der AI benutzt, wird kurzfristig deinen Job wegnehmen. Und ich glaube, das ist der richtigste Satz, weil es sitzt nicht jemand, eine Maschine da und denkt sich aus, ich will heute ein Buch schreiben, sondern es ist ein Mensch, der sagt, ich will heute einen Text oder einen Blogpost schreiben oder ein Bild generieren. Und der ist aber eigentlich nicht so sehr qualifiziert, das zu tun oder bräuchte viel länger. Und inzwischen kann er es halt schneller und besser, teilweise vielleicht sogar, als ein Designer oder Writer. und muss nur noch kleine Anpassungen machen. Und daher ist es eine Person, die vorher vielleicht nicht als qualifiziert galt, aber gut darin ist, die Technologie einzusetzen. Das heißt nicht, dass die Person nicht kreativ ist oder nicht intelligent, aber sehr viele, man kann auf viel größerer Breite plötzlich sehr gut in allem sein, obwohl man vielleicht ein anderes, tieferes Skillset ursprünglich hatte.
Ja, und dann innerhalb von 2 Sekunden einen Aufsatz von 3 Seiten schreiben.
Genau, genau. Also,
zu einem spezifischen Thema in dem Stile von einem spezifischen Autor.
Genau, oder man findet seinen eigenen Stil durch die AI oder kann das nochmal durch den eigenen Stil ergänzen. Aber sehr spannend. Auch solche Themen gibt es auf der E-Commerce Berlin Expo übrigens, weil es wirklich eine große Messe ist mit 9000 Besuchern. Und da haben wir ja eine eigene Halle dann mit einer Stage. Da gibt es auch eine Metaverse Area, Speed Networking. Mit dabei sind auch Anna Graf, Innovation Lead Web3 bei Arvato. Das ist ein Bertelsmann Unternehmen. Urs Rahne ist Managing Director und Partner bei BCG Digital Ventures. Anna Franziska Michel, CEO und Co-Founder von Yuna.ai. Die kam auch in einer der vorherigen Podcast-Folgen hier schon zu Wort. Der Eintritt der E-Commerce Berlin Expo ist übrigens kostenfrei, was ich super wichtig finde für das gesamte Konzept auch vom Creators of the Metaverse Fest, weil und da wirst du mir bestimmt zustimmen, wir brauchen hier niedrige Barrieren, damit die Menschen sich dem Thema widmen und die Angst verlieren können, vielleicht auch vor dem Thema, weil wirklich viel über Spekulation nur berichtet wird. Also Eintritt frei, sichert euch ein Ticket unter creatorsofthemetaverse.de/fest, findet ihr alle Infos, dann auch den Link zur kostenlosen Anmeldung, kommt auch in die Shownotes. Maike, wo vernetzt man sich mit dir am besten?
Gerne auf LinkedIn.
Ja. Bist du auch noch auf Twitter? Oder?
Also ich bin auf Twitter, aber im Moment nicht so aktiv dort.
Ja, ich finde es auch schwierig, alles so zu managen. Und LinkedIn hat sich, finde ich, innerhalb von so 12 Monaten zu einem guten Platz für Web3-Austausch entwickelt. Vor einem Jahr war super wenig los. Wenige Leute haben darüber geredet. Ja. Inzwischen gibt es echt eine große Community. Mein Feed ist super kuratiert. In meiner Welt wissen alle von Web3 Bescheid, weil mein Feed nur noch diese Dinge anzeigt. Das ist eine Täuschung. Und auch nur mein Feed. Ja, genau. Verletzt euch mit Maike. Der Link ist dann in den Shownotes. Danke, Maike, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Und war ein schönes Gespräch. Sehr, sehr spannend. Wir haben viel abgedeckt. Trefft uns beide in Berlin. Vernetzt euch mit uns, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.